Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben den Text gehört. Vielleicht begegnet euch der Vers irgendwo mal in einer christlichen Buchhandlung oder sonst irgendwo. Oder ihr habt da einen Vers und ihr fragt euch, was bedeutet das eigentlich? Mein Wunsch ist, dass du heute Morgen durch die Predigt dir ermutigt werdet, in diesem neuen Jahr die Bibel zu lesen. Bibel lesen für eine gute Grundlage oder für ein ermutigendes Studium fürs Bibel lesen, müssen wir zuerst mal davon ausgehen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gottes Wort bedeutet ja, Gott begegnet uns, er redet zu uns, es ist ein lebendiges Wort. Und wie es halt in einer Beziehung so ist, da redet man miteinander, man geniesst miteinander, man lacht miteinander, man brüllt miteinander, man teilt Leben. Und manchmal entdecke ich mich selber dabei und auch andere Christen so als Fastfood-Christen. Also möglichst schnell den Bibeltext zu lesen, möglichst schnell es gerade ins Heute übersetzen und die Nahrung gerade verzehren. Aber wir wissen, wir haben die Weihnachtsbraten im Magen. Ein gutes Essen muss zuerst mal gekocht werden. Je länger manchmal sogar, umso besser. Und so ist es auch manchmal beim Bibellesen. Je länger wir einen Text anschauen oder ihn genauer betrachtet, desto länger können wir ihn auch geniessen. Und das wünsche ich mir auch, dass wenn ihr eine Jahreslosung zieht, dass ihr da auch mal drüber nachstudiert, meditiert. Vielleicht an dem Beispiel, wie ich heute mit dieser Jahreslosung so ein bisschen. Zuerst einmal müssen wir uns überlegen, wo steht der Text eigentlich, oder? Es steht da oben im Markus-Evangelium. Und dann ist immer interessant zu schauen, was passiert eigentlich vorher und nachher noch, so ein bisschen der Rahmen. Vorher erfahren wir, dass Jesus eine Spezialgruppe abkommandiert hat. Und die Spezialgruppe ist auf einem Zweitäger unterwegs, mit Übernachtung inklusive, auf einem Berg oben. Und auf dem Berg oben passiert etwas, der Himmel öffnet sich, ähnlich wie bei der Taufe. Und Jesus sagt, nicht Jesus, Entschuldigung, Gott sagt zu seinen Jüngern, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, auf den sollt ihr hören. Und dann tut der Petrus, der Johannes und der Jakobus, das sind die Auserwählten, die fangen an, mit Jesus so einen spannenden Dialog zu verwickeln und reden mit ihm ganz wichtige Sachen. Nachher kommen sie vom Berg oben runter und dann passiert die Szene, die wir vorher gehört haben. Später durchstreifen sie das ganze Land in Galiläa und auf dem Weg dorthin redet Jesus mit seinen Jüngern und sagt zum zweiten Mal, hey liebe Jünger, Menschen werden mich töten und ich werde am dritten Tag auferstehen. Die Jünger haben nur Bahnhof verstanden. Und wir lesen, dass keiner sich getraut hat, zum fragen, was das bedeutet. Auferstehung von den Toten. Das ist so mal der Rahmen, wo unsere Geschichte eingebettet ist. Gleichzeitig ist es spannend bei Evangelien. Wir wissen, dass die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, zwei andere Autoren auch noch geschrieben haben. Der Lukas und der Matthäus. Es wäre jetzt interessant, die Geschichte auch noch zu hören, aber da kürzen wir mal ab. Das dürft ihr gerne daheim machen. Aber ich tue diese Sachen gerade einflüssen lassen in die Predigt. Bevor wir die Geschichte noch mal ein bisschen reflektieren, was auch sehr hilfreich ist, um ein gutes Menü auch zu kochen, ist es noch wichtig, wann passiert das etwa ungefähr? Wann ist die Geschichte etwa passiert? Wir wissen ja, dass vier grosse Ereignisse im Leben von Jesus sind. Also das ist einmal die Geburt, der Tod, die Auferstehung und Pfingsten. Und wenn man so das Evangelium liest, muss man immer überlegen, wo passiert eigentlich die Geschichte? Wir wissen nicht genau, wann das passiert ist, aber wir können sagen, dass es zwischen Geburt und Tod irgendwo dort stattgefunden hat. Und diese Erkenntnis ist wichtig, aber da komme ich später darauf zurück. Schauen wir also die Geschichte noch mal ein bisschen anschauen miteinander. Irgendwie lesen wir davon, dass die Jünger mit den sogenannten Schriftgelehrten, die wir einfach stellvertretend nummerieren. Wir wissen nicht genau, wie viele das gewesen sind. Auf jeden Fall hatten die Streit gehabt. Und wir wissen nicht genau, wir wissen noch nicht, warum die einen Streit hatten. Wir wissen aber, dass sich immer mehr Leute rundherum gesammelt haben. Es hat sich ein Volksaufmarsch angebahnt. Man kann sich das so vorstellen, ja, endlich läuft etwas im Dorf. Endlich, vielleicht Tumult, irgendwie ist auch lustig, es hat ja noch kein Fernsehen gegeben. Endlich mal ein bisschen durcheinander, Tohu Bahowu. Irgendwelche Jünger stritten mit Schriftgelehrten. Und plötzlich sehen irgendwelche Leute von der Menge, sehen die Sondergruppe, die da vom Berg oben runterkommt. Das ist Jesus. Da haben wir mal rot. Und dann die anderen Jünger. Petrus. Der Ja für Jakobus. Und der Jo für Johannes. Und die kommen da runter in diese Menge rein. Und die Menge, lesen wir, die haben die Jüngergruppe herzlich empfangen, vor allem Jesus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, es ist gerade ein riesen Tumult, irgendwie die Schriftgelehrten, und haben alles versucht zu erklären, was passiert ist. Aber es ist interessant, Jesus lässt sich von dieser Menge, von dem Volk, nicht beeindrucken oder beeinflussen, sondern geht geduldig zu seinen Jüngern an und fragt, warum strittet ihr? Warum strittet ihr? Die Jünger sind sprachlos, die Schriftgelehrten sind verstummt. Zum Glück kommt irgendein Mann aus der Menge raus, kniet von Jesus an und sagt, warum das da eine Not ist. Warum das da ein Streit ausgebrochen ist. Der Mann hat einen Sohn, einen einzigen Sohn. Und der Sohn ist besessen von einem bösen Geist, der ihn sprachlos macht. Und der Vater weiß nicht mehr, wo ich aus. Er hat ihn zu den Jüngern gebracht. Aber die Jünger haben ihn nicht befreien. Und so kommt er verzweifelt von Jesus und sagt, warum das da alles so durcheinander ist. Und dann irgendwie der Knabe oder wie auch immer, der ist noch nicht da. Jesus sagt dann, ja, holt den. Irgendwelche Leute holen den. Der kommt dann auch ins Spiel. Und dann ist interessant, sobald der Knabe da vorne ist, riss der böse Geist ihn hin und her. Schaum vor dem Maul, Starrfell. Medizinisch könnte man jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht irgendwie ein epileptischer Anfall ist. Er war mondsüchtig, das heisst schlafwandelt. Alles können wir uns sehr gut vorstellen. Mal ins Feuer geworfen, da hat es überall Feuer, offene Feuer gehabt. Wie oft hat ihn der Vater müssen verarzten? Oder ins Wasser und er ist ertrunken. Es war eine furchtbare Not da. Und der Mann war völlig verzweifelt. Und jetzt liegt der Knabe irgendwo da in der Menge am Boden herumgewälzt. Aber Jesus lässt den mal jetzt ein bisschen liegen. Das ist noch interessant. Seelenruhig fängt er jetzt das Gespräch an mit dem Vater. Interessante Wendung. Jesus sagt zu dem Mann, wie lange hat er das schon? Das Kind wälzt sich immer noch am Boden. Er sagt, sein Kind. Und er sagt, er ist von überall schon hingegangen. Und es ist eine grosse Not, es ist mein einziger Kind. Und das einzige Kind bedeutet keine Zukunft, keine Erbschaft, keine Altersvorsorge und so weiter. Zur damaligen Zeit ziemlich schlimme Vorstellung. Und mit letzter Kraft sagt er irgendwie, wenn du kannst, dann erbarm dich. Und Jesus sagt, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Und in seiner Not kommt die Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und erst dann tut Jesus ein Machtwort sprechen, befreit den Knaben und er steht auf und so weiter. Irgendwann später lesen wir, sich auf die Reise gemacht hat. Und irgendwann sind sie dann heimgekommen. Wahrscheinlich hat dort irgendjemand ein Häuschen gehabt, Vielleicht irgendeiner von den Jüngern oder von den 70 Jüngern, das wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich haben sie jetzt ein gutes Essen auf dem Tisch. Und im gemütlichen Rahmen reflektieren sie, was am Tag durchgelaufen ist. Und erst dann getraut sich jemand zu fragen und sagt, warum haben wir den nicht austreiben können? Warum? Wir erinnern uns, erst vor ein paar Wochen haben die Jünger Vollmacht bekommen, um böse Geister auszutreiben. Warum haben wir es nicht austreiben? Und Jesus sagt, eine einfache Antwort, die Art ist nur durchs Gebet ausfahren möglich. Kehren wir wieder zurück nach dieser Rundreise und begeben uns auf die erste Szene. Da die richtigen Löcher finden. Die Situation der Jünger können wir sehr gut vorstellen. Stellt euch vor, Jesus ist weg, hat irgendwelche Jünger abkommandiert. Wahrscheinlich haben die gar nicht gewusst, warum jetzt die anderen Jünger weg sind. Warum sind wir allein? Gefahren worden. Sie haben den Bub nicht befreien von dem bösen Geist. Und zu allem Übel kommen jetzt noch die Schriftgelehrten und bashen auf sie ab. Und wir wissen, die Schriftgelehrten haben sich viel besser ausgekannt im Alten Testament. Das sind Handwerkerjungs, Leute vom Gewerbe, Zöllner, Fischer und so weiter. Sie sind überfordert. Sie versuchen vielleicht etwas theologisch zu erklären, aber irgendwie wissen sie, in die Situation hineingeraten. Plötzlich irgendwie die Wand gefahren. Wie gut kennen wir vielleicht auch die Situation, wenn Leid oder irgendetwas uns trifft und wir versuchen es irgendwie zu erklären, aber wir wissen nicht, warum. Heute stehen wir vielleicht nicht direkt gegenüber von unseren Gegnern. Vieles spielt sich vielleicht in sozialen Medien ab. Im schlimmsten Fall ein Shitstorm bricht über uns auf. Die ganze Welt scheint zusammenzubrechen über uns. In der Kirche haben wir noch gesungen, wenn Gott für uns ist, wer kann denn gegen uns sein? Aber es fühlt sich nicht so an. Wir sind überfordert. Wir sind an die Ecke gedrängt, festgefahren. Ich weiss nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Und man denkt doch, die Jünger denken doch, ich habe alles richtig gemacht. Sie haben doch erst vor ein paar Wochen die Anleitung bekommen, wie es funktioniert. Vollmacht bekommen. Und haben genau so gehandelt, aber es hat nicht funktioniert. Wie oft kommen wir in Situationen rein, wo wir versuchen, christlich alles und schön zu erklären, aber es geht nicht. Es funktioniert nicht. Was machen wir denn? Gott sei Dank ist Jesus vom Berg runtergekommen. Gott sei Dank ist Jesus überhaupt in die Welt reingekommen zu uns. Wir sind ja berufen als Christen, Botschafter sein von Jesus Christus. Und wir wollen ihm gehorchen, wir wollen seinen Willen tun. Aber unsere Schweizer DNA ist so tief in uns verankert, dass wir das Christsein in Leistungsdenken umwandeln und plötzlich denken, oh, wir müssen die Welt retten. Und auch die Jünger, wir müssen doch den Geist befreien. Wir müssen doch. Wir können es doch. Es funktioniert nicht. Und auch wir sind immer wieder herausgefordert, zu sagen, hey, nein, wir können es nicht. Wir wollen die Welt retten, wir wollen so viel erklären, wir wollen so viel verstehen, aber oft sind wir einfach überfordert. Und die Erkenntnis ist wichtig und gut, denn sie schenkt Demut. Und Demut ist so wichtig. Demut, hey, Jesus befreit Menschen, haben wir vorher gesungen. Und wer Jesus befreit, der ist wirklich frei. Die Geschichte ermutigt uns, werden wir noch mehr sehen, in die enge Abhängigkeit hineinzukommen zwischen Gott und uns. Eine ganz tiefe Abhängigkeit und eine tiefe Freundschaft. Und der erste Schritt in die Abhängigkeit ist Demut. Dass wir unseren Schweizer Stolz verlöhnt und vielleicht auch mal zugeben, ja, wir sind überfordert. Also ich bin oft überfordert. Retter der Welt. Alle Augen auf ihn. Jesus ist der Mittelpunkt, er ist gross gezeichnet. Was passiert jetzt? Die Jünger sind jetzt sprachlos. Interessante Verbindung zum sprachlosen Geist. Die Schriftgelehrten wissen nicht mehr, was zu sagen. Und Menge ist gebannt da, was passiert. Und dann schaut Jesus seine Jünger an und soll erträgen. Wie lange muss ich noch mit euch unterwegs sein? Er schaut die Schriftgelehrten an. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Und schaut das ganze Volk an. Ihr ungläubig und verkehrtes Geschlecht. Und alle, oder die meisten, haben gewusst, was Jesus da sagt. Weil es ist genau das Gleiche, was die Propheten im Alten Testament gesagt haben. Was Gott selber sogar gesagt hat. Ihr ungläubig und verkehrtes Geschlecht. Der Mann war völlig verzweifelt. Er ist wahrscheinlich von Heiler zu Heiler gerannt und hat seine Hoffnung vollkommen aufgegeben, wo die Jünger ihn nicht heilen konnten. Er hat wahrscheinlich gehört, ist das Gerücht umgegangen. Da gibt es irgendeinen, der Jünger gesendet hat und man hat gehört, Blinde haben plötzlich sehen und Lahme haben plötzlich gehen. Ich muss mir vorstellen, und der Mann hat alles daran gesetzt, yes, jetzt kommen die Jünger endlich in mein Dorf. Und ich bringe ihn zu ihm, aber es funktioniert nicht. Die Hoffnung war gleich null. Und dann passiert etwas Spezielles. Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Es geht gar nicht mehr um Befreiung von dem Geist, sondern es geht um das Gespräch zwischen Jesus und dem Mann. Und das ist auch der Schwerpunkt von dieser Bibelstelle. Mit letzter Kraft sagt der angeschlagene Vater, wenn du kannst, so erbarm dich und hilf uns. Und jetzt kommt die Freude und die ganze Strahlkraft vom Evangelium. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Bam, Hammer eingeschlagen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ohne Einschränkung. Zu erklären oder relativieren, lassen wir es einfach mal auf uns wirken. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jesus macht keine Einschränkungen und wir sollen es jetzt auch nicht tun. Und sofort schrie der Vater, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Warum sehen wir da die ganze Strahlkraft und Freude vom Evangelium? Es ist eigentlich die Absicht, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, ist die einzige Ziel, ist gewesen, dass er den Glauben der Menschen prüft und ihnen auch von ihnen fordert. Und in allen Situationen, die passieren, geht es immer wieder um den Glauben. Es ist die wichtigste Frage. Es ist so wichtig, dass sogar der Knabe, der sehr krank ist, am Boden umwälzt, aber Jesus ein seelenruhiges Gespräch anfängt mit dem Mann. Und die Frage geht von dieser Zeit, von dieser Geschichte direkt in unseren Gottesdienstsaal. Glaubst du an Jesus Christus? Im 21. Jahrhundert. Warum ist die Frage vom Glauben so wichtig? Epheser 2,8 gerettet. Und das ist nicht das, was wir gemacht haben, sondern Gottes Gabe ist es. Aus Glauben. Jesus rettet uns nicht aufgrund von unseren Leistungen oder weil wir die Besten sind oder die Schönsten, sondern aufgrund von unserem Glauben. Und die Frage vom Glauben ist so wichtig, dass wir einen kleinen Exkurs über das Thema Glauben machen. Wo Jesus unterwegs ist, trifft er verschiedene Glaubensqualitäten an. Und der grosse Glaube kennen wir zum Beispiel vom Hauptmann aus Kapernaum. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel noch nie gesehen. Das Gleiche oder ähnlich sagt er zu den vier Trägern, die den Gelähmten da reinbringen, zu der blutflüssigen Frau, zu der kanäischen Frau und zu Blinden und so weiter und noch viel mehr. Der Glaube, der grosse Glaube an Jesus Christus ist bei Juden und bei Nicht-Juden auffindbar. Und Jesus heilt und vergibt ihre Sünden aufgrund von ihrem grossen Glauben. Aber neben dem grossen Glauben gibt es auch noch den kleinen Glauben. Und der kleine Glaube ist das, was Jesus immer wieder an seine Jünger kritisiert. Wir erinnern uns daran, Petrus will aus dem Schiff raus, aber glaubt doch nicht ganz, dass er auf dem Wasser laufen kann. Oder der Thomas, der Zweifler, glaubt erst dann, wo er die Wunde mal berühren konnte. Und so gibt es ganz viele Stellen in der Bibel, wo immer wieder gesagt wird, wo Jesus ihnen sagt, wie könnt ihr nur so klein glauben? Und an anderer Stelle sagt Jesus, wenn ihr nur einen Glauben habt wie ein Senfkorn, das ist ja interessant, das ist ja noch kleiner als ein Kleinglaube, dann könntet ihr einen Berg versetzen, Berg sagen, versetzt sich dorthin und er versetzt sich. Den Glauben haben die Jünger nicht gehabt. Und wir wissen heute auch, warum nicht. Die Jünger haben es später auch gewusst. Und jetzt kommt die Zeitachse wieder ins Spiel. Die Geschichte ist vor der Ausgießung vom Heiligen Geist passiert. Ab Pfingsten ändert sich etwas. Wir lesen im Korintherbrief, dass der Glaube, der Senfkorn-Glaube, also der Glaube, der Berge versetzen kann, im Heiligen Geist, den er uns schenkt. Und gleichzeitig lesen wir im Römerbrief, dass die Gabe unterschiedlich verteilt wird. Nach Pfingsten hat sich also die Situation stark verändert zum Thema Glauben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist der Heilige Geist in uns. Er beschenkt uns mit einem starken Glauben, mit dem Senfkorn-Glauben, aber jeder ein unterschiedliches Maß. Das heisst, manche unter uns zweifeln mehr als andere. Und dazu kommt, dass der Satan nicht möchte, dass wir glauben. Auch diese Tatsache soll uns nicht durcheinander bringen, sondern demütig machen. Kleine Randbemerkung zum Thema Glauben. Die Geschichte hat vielfach dazu geführt, dass Christen gesagt haben, du musst nur genug glauben. Dann wirst du schon gesund. Es geht ja gar nicht um eine Heilung eigentlich in dieser Geschichte, sondern um eine Befreiung von einem Geist. Also Jesus heilt nicht Krankheit. Darum ist auch keine Krankheit, die der Mensch hat. Oder du musst nur genug beten. Solche Sätze haben viel unnötige Not gebracht in unserer Christenheit. Und eigentlich geht es auch über die Geschichte hinweg. Jesus verspricht kein Heiliger alle. Und wenn wir die ganze Bibel im Blick haben, fällt uns auf, dass Jesus sogar das Gegenteil verspricht. Wer Jesus nachfolgt, der wird verspottet, der muss viel leiden. Heilig für alle gibt es erst im Himmel. Und darum, die Erkenntnis, sagt der Paulus, wenn dir der Heilige Geist den Glauben im höchsten Maß nur geschenkt hat, wo Gott dir schenken kann, sodass du Berge versetzen kannst, aber keine Liebe hast, dann bist du nichts. Direkt ins Gesicht. Wir sind aufgerufen, füreinander da zu sein, einander zu ermutigen. Und wenn du einen grossen Glauben hast, dann bist du eine Ermutigung für andere. Und manchmal bedeutet das vielleicht sogar für andere, mitzuglauben. Gehen wir wieder zurück zu unserer Geschichte. Mittlerweile sind alle in dem Haus eingekehrt, gemütliches Beisammensein im Haus. Sie fangen da an zu reflektieren, was denn da so passiert ist. Und irgendwie sind die Jünger eben überfordert mit dieser ganzen Situation. Jesus sagt, die Art, der böse Geist kann durch nichts anderes austrieben werden als durch Gebet. Und bevor wir zum Schluss die Antwort anschauen, gibt es etwas, was uns da auffällt. Vielleicht auch schon farblich. Jesus ist anders als die Jünger. Zwischen Jesus und den Jüngern ist ein grosser Unterschied. Jesus hat dem Geist können bedrohen und ist erst weggegangen. Die Jünger müssen beten. Die Jünger haben ganz sicher die richtige Anleitung gemacht. Sie haben es genau so gemacht, wie Jesus gesagt hat. Aber es hat nicht funktioniert. Liebe Gemeinde, den Unterschied gibt es auch heute noch. Auch wir sind nicht Jesus. Wir sind zwar Botschafter an Christi Stadt, aber wir sind nicht Christus selber. Wir sind Menschen, Jesus war auch Mensch, aber er war gleichzeitig Gott. Vielleicht wendest du jetzt ein, halt, aber wir haben doch den Heiligen Geist und sagt nicht er, wir können noch grössere Dinge tun als er selber. Wie kommen wir auf die verrückte Idee, dass wir über Jesus stehen können oder zumindest gleich wie Jesus? Die Verheißung, die hier gesprochen wird oder die Jesus persönlich sagt in Johannes 14, hängt mit einer tiefen Abhängigkeit ab zwischen Gott und uns Menschen. Und es ist genau die gleiche Abhängigkeit, die man sehen, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und wo betet, Herr, wenn der bittere Kelch vorbeigeht, dann lass ihn vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da sind wir jetzt auch bei der Antwort von Jesus. Was ist eigentlich Gebet? Gebet ist Gespräch mit Gott und im Gespräch mit Gott vertieft sich unsere Beziehung mit Gott. Unser Glaube wird erfrischt und gestärkt. Das ist auch, was Gottes Willen ist. Und darum nochmal meine Frage, wie sieht dein Beziehungsstatus zu Gott aus? Wie sehr lebst du in dieser Abhängigkeit von Gott? Wenn du sagst, ja, ich lebe Abhängigkeit. Was machst du, wenn durch dein Gebet kein Wunder passiert? Was machst du, wenn du überfordert zurückbleibst und genau so machst, wie es auch die Jünger gemacht haben, aber es geht nicht? Ihr merkt, wir stehen da im Spannungsfeld. Zum einen passiert der Wunder, durch Glauben, durch grossen Glauben, Wunder, Heilig. Und auf der anderen Seite erfahren wir auch die Realität, dass Gott Nein sagt. Und das ist das gleiche Spannungsfeld, das wir nicht auflösen können, wo wir hin und her schwanken zwischen dem Kleinglauben, zwischen Zweifel und zwischen dem Senfkorn-Glauben und grossen Glauben. Die Tatsache, dass wir da ein Spannungsfeld haben, sollte uns auch nicht verunsichern, sondern uns auch wieder zur Demut führen. Und vor allem ins Gebet. Denn wir wissen, vollkommen werden wir erst im Himmel sein. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich freue mich so riesig, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesendet hast. Alle Augen auf ihn. Und auch wir werden unsere Augen immer wieder auf ihn richten, was er gemacht hat. Und wir wollen um Vergebung bitten, wo wir vielleicht gedacht haben, wir seien gleich wie Jesus oder noch höher. Herr, du siehst, dass es in unserem Leben manchmal Situationen gibt, wo wir einfach überfordert sind. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst, unseren Stolz auch abzulegen und dir unsere Not auch vor dich bringen. Und es ist so schön, dass du uns nicht allein lässt in dieser Not, sondern uns Perspektivenwechsel kannst schenken, uns Kraft kannst schenken und uns einen tiefen Glauben kannst schenken, dass du uns aus dieser Not herausführst. Und so wollen wir auch gemeinsam beten, Herr, wir glauben, hilf du unserem Unglauben. Und so wollen wir grosse Sachen erwarten im Jahr 2020, noch mehr hoffen, noch mehr glauben, dass du Wunder kannst vollbringen und auch wirst tun, und um deine Herrlichkeit, um deine Macht zu zeigen. Danke, dass wir das hier auch in der weil du ein treuer Gott bist. Einer, der versorgt. Amen. Ja, und wir gehen direkt zum Abendmahl über. Im Abendmahl dürfen wir ja so wirklich die Grösse und Herrlichkeit von Gottes Allmacht schmücken. Es ist ja immer schön, mit allen Sinnen unser Christsein zu leben. Vielleicht nehmen wir einen Moment von der Stille noch mit der Frage, wo entdecken wir in unserem Leben Unglauben? Vielleicht gerade auch Unglauben in Bezug auf Jesus, dass er Sachen vollbringen kann in deinem Leben.